So, wir machen jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Und zwar im Themenkomplex Geplänkel am Anfang, der jetzt nur schon ein bisschen ausgeufert ist. Und zwar, wir waren ja gerade bei Baseco gewesen. Und ich kann, und die Frage danach, wie viel auch schon abgenutzt hat, bezog sich ja so ein bisschen aufeinander. Und zwar ist es mir eigentlich ein bisschen schwierig, in einem relativ kleinen Ort dann genügend Personal zu finden. Oder werden die von sonst woher zusammengekratzt?
Jetzt sind wir an dem Punkt lang, wo wir kratzen müssen. Aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also die wirkliche harte Fanszene hat sich so immer zwischen 7 und 12 Leuten abgespielt. Mhm. Und 4 davon waren mehr oder weniger dann immer die Musiker, ne, und die anderen Kumpels. So, und von daher hat sich das immer leicht gemacht für uns. Und wie wir eben schon gesagt hatten...
Wenn der eine weg ist, dann sind es bloß noch 2 in der Fanszene.
Hat es sich ja eigentlich immer um diese Leute gedreht, fast 10 Jahre lang. Mhm. Ne? Und dann hatten sich so ganz allmählich, wo dann... Wir haben eigentlich in Bierskunde eine sehr vitale Szene. Wir haben jetzt noch 2 andere Bands am Start, einmal Barfight und Once Back Victorious. Auch sehr talentierte Musiker, die genauso wie wir von Null auf angefangen haben. Und da ist jetzt Nachwuchs da. Und da haben wir uns dann auch beim ersten Schlagzeugwechsel bedient bei den Barfightern und haben da den Schlagzeuger noch rekrutiert und der hat dann halt diese Doppelbelastung gehabt. Ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger zurzeit und jetzt mussten wir uns halt nach Guben umschauen und den Carsten dort holen. Also das war vor 10, 12 Jahren, wo wir eigentlich auch schon sehr aktiv waren, schwierig. Wenn da jemand jetzt von heute auf morgen gesagt hätte, ich bin weg, hätte man ein Problem gehabt. Aber jetzt inzwischen haben wir eine ganz kleine, aber sehr vitale Szene. Also die jetzt überwiegend aus Musikern besteht.
Ne? Also bestimmt schwierig, dann irgendjemanden abzuknapsen.
Ja, schon.
Also ich kenne das ja.
Zu dem Zeitpunkt nicht, also... hat jede Band da ihr Tun, also der Basser von Barfight spielt auch bei Once Back Victorious Bass, also das ist momentan noch, solange, sag ich mal, sicherlich die Konzerte sich nicht überschneiden und irgendeine Band auf irgendwas verzichten muss, wird das alles friedlich da ablaufen, aber ich denke mal, wenn da bei irgendeiner Band mehr werden würde und eine andere Band würde, würde es sicher Diskussionen geben, aber bis jetzt ist das eigentlich eine ganz gefestigte Gemeinschaft. Und grundsätzlich war es auch mal so, mit uns und Barfight, wer als Erster zum Beispiel ein Konzert hatte und wozu gesagt war, das war auch Bin, wenn die andere Band, die muss dann halt zurückstecken. Und da hat sich auch jeder dran gehalten. Mhm. Und wo wir auch wieder bei diesem Unity wären, also das wird da auch sehr gelebt. Mhm. Und da sind wir auch mit Knut eigentlich ein bisschen stolz drauf, auf diesen, in Anführungszeichen, jetzt ja nicht mehr Nachwuchs, sind alle bitte 20 jetzt auch schon, dass sich das so entwickelt hat.
Mhm. Wie habt ihr euch da eigentlich so kennengelernt? Also, als ihr angefangen habt, mit der Band, so 94, 96
Schule.
Und die ganzen anderen Leute, die da hinzugekommen sind?
Ja, wir waren wahrscheinlich einfach Interesse, also ich kann aus meiner Warte so sagen, wir waren damals eben, haben gehört, hier gibt es eine Band und die machen hier so Metal und da müssen wir mal gucken gehen und so eben. Damals wart ihr schon, wahrscheinlich so uns ein Jahr voraus ungefähr, so eine schon Richtung Ende Schule, andere noch mit Abitur und so weiter. Und ja, ein Jahr auseinander war zu der Zeit schon immer noch ein Jahr auseinander, anders als heute.
Also in der Schule ist es schon ziemlich krass. Da
richtig. Und dann waren wir mal gucken, was die Größeren da machen, was sie da veranstalten für. Und irgendwo über diesen Weg haben wir uns dann auch kennengelernt und auch sind dann auch zusammen oft feiern gegangen und auf Konzerte gefahren und so. Und dann hatte sich das über kurz oder lang auch so ergeben, dass wir dann mit dem Kumpel zusammen auch so darin schlittert sind in diese Band und uns damit bedienstet hatten,
Und ähnlich ist es bei diesen anderen Bands, von denen ich eben redete auch. Also die waren anfangs Fans mit 14, 15, 16, hatten da immer irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Vorbild, aber einen Punkt, wo sie hingehen konnten.
Kontakte waren da. Leben konnten und hören konnten und auch mal eben, aus meiner Warte ist es ja nur noch am ehesten zu, Jan kennt es ja nun eben eher aus der Warte von dem, der macht, weißt du so, aber wenn du da wirklich hinkommst und da als jemand, der da nicht so Kontakt hat und dann wirklich siehst, wie Leute da live im Proberaum agieren und Krach machen, den du sonst eben nur von Platten kennst, so, sicherlich vielleicht nicht in der Qualität so da veranstalten, aber das ist schon eine ganz andere Sache und zeigt einem auch so in dem Alter so, was an Möglichkeiten sich eben bieten. Mhm. Und ja, ob man nur immer gleich aufschaut oder ob man es einfach eben, ob es einfach das Interesse weckt, aber es ist eben, spielt schon eine Rolle, das dann mal so zu erleben. Ne?
Und die anderen, die jetzt so nach und nach hinzugekommen sind, durch die Abgänge, wie habt ihr die ranbekommen? Habt ihr die einfach mal auf der Straße gegriffen und gesagt, so, du machst jetzt das und das?
Na,
oder ist es eben aus diesem Fanpool einfach mal rausgegriffen?
Das deckelt sich so mit der Geschichte, wie Knut eben erzählte. Mhm. Die waren dann irgendwann da, hatten gehört, da ist eine Band. Ja, dann ist noch eine Schlüsselrolle, nimmt noch unser Bass ein. Der hatte seinen Bruder, der Sänger von Barfight ist. Die waren dann irgendwann da, hatten noch keinen Führerschein. Wir haben sie dann mitgenommen zu den Konzerten und da war immer jeder für jeden. Da waren wir wie eine große Familie und dadurch sind die ziemlich schnell integriert gewesen und haben sich da auch wohl gefühlt. Und die haben es wieder so weitergeführt, wenn dann Jungsche nachkommen. Jetzt, Mensch, mein 16-jähriger Neffe, der ist jetzt schon so weit, dass er auf die Musik anfängt zu stehen. Der kommt auch ständig in die Proberäume rein. Die Leute werden offen aufgenommen und da wird auch keiner seines Alters, gibt ja manchmal, dass er sagt, Mensch, ihr Jungschen hier, was wollt ihr hier? Ja, die werden alle gleich behandelt und dann wird zugesehen, wenn irgendein großes Konzert ist, wie kommen wir da alle hin, dass wir alle wegkriegen, dass wir da hinfahren als Gemeinschaft. Und so, ja, das ist ein richtiger Prozess.
Eine Sonderstellung nimmt jetzt natürlich der Carsten ein. Der ist ja quasi in diesen ganzen Wechselgeschichten und so weiter, da nimmt der den Part ein von der modernen Situation, wie es im Moment ist, mit Internet, MySpace, Kumpels im Netz, wo es schon so ist, dadurch, dass Jan sich eben viel drum kümmert, was geht so ab rundherum um uns und da kommst du halt eben heute ohne Internet ja auch nicht mehr aus, haben wir eben ja eben eher auch zu ihm Kontakt gefunden, nicht? Genau. Also wir wussten, dass er vielleicht Zeit für uns haben wird und so, weil es eben MySpace gibt und weil es eben da im Internet die Kontakte sich eben finden heutzutage.
So, jetzt würde ich aber mal kurz gerne wissen, 94 schon angefangen. Wie hat sich das da eigentlich dargestellt? Also ihr habt jetzt gesagt, so gut, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik. Wo habt ihr geprobt? Und bei Mutti zu Hause oder?
Nee, also ich kann dir
das gar nicht. Und was haben die denn eigentlich gesagt darüber, dass ihr auf einmal Musik macht?
Unsere Eltern waren da komplett außen vor. Das ging so los, wir waren alle Fans von Metal- und Death-Metal-Bands und hatten unsere Schulkameraden, mit denen wir jeden Tag zusammen waren irgendwie. Die haben genau die gleiche Musik und irgendwann, warum wollen wir nicht eine Band gründen? Warum versuchen wir nicht? Dann waren wir da 5 Mann, erst waren wir 4 Mann, haben wir gesagt, du machst das.
So ein bisschen ausgelost.
Ich bin am untalentiertesten, was irgendwie so was alle. Und am, wie sagt man, ich habe nicht diesen Willen oder die, helf mir nochmal auf den Sprung, also die, diese Durchhaltevermögen, Instrument zu lernen. Da bin ich, und habe gesagt, dann sing ich. Und so kam, dann hat sich ihn an die Gitarre gekauft, wir hatten uns irgendwo ein Schlagzeug geholt, den Bass sind wir damals von irgendeinem Dorf, von irgendeiner Tanzkapelle haben wir uns den für 150 Mark gekauft. Und dann haben wir angefangen, irgendwie zu lernen. Also alle Autodidakten.
Die Spielwiese für alle, also die Instrumente, also die Belegung von den Instrumenten hat personell auch untereinander gewechselt. Einer hat dann eine Weile Bass gespielt, dann hat der Nächste gesagt, ach nee, lass mal, spiel du mal lieber hier die Gitarre, ich nehme den Bass, das ist mir zu anstrengend. Also wirklich Spielwiese und ganz locker vom Hocker.
Genau.
Und auch immer feiern, durfte nicht fehlen.
Ja. Geprobt und proben wir immer noch, was eigentlich ohne gute Leistung ist, in meinen Augen, in so einem Jugendzentrum in Beeskow. Die haben da so einen Keller, das sind ehemals Stasi-Gebäude in Beeskow, und die haben da unten ein paar Keller, da haben sie Proberäume für Bands und die haben wir seit 1994. Also ich habe da meine ganze Jugend eigentlich verbracht, vom Freitag bis Sonntag immer.
Probt ihr da immer noch?
Da proben wir immer noch, ja. Also Lungs ist pur, wir zahlen keinen Strom, wir haben da Heizkörper zu hängen und das seit 1994. Ja. Ne? Außer Toilette ist alles da.
Ja gut, da kann man ja auch rausgehen zum Schiffen.
Richtig. Das ist für Männer natürlich überhaupt gar kein Problem, aber
wir sagen, beim Scheißen wird es ein bisschen schwierig, da musst du ja irgendwo einen Ast suchen.
Ja.
Oder den Kumpel mal schnell nach Wohnungslösung fragen.
Aber eine Tankstelle ist auch in der Nähe, also diese Probleme. Ja. Ne? Und wie gesagt, ist ein Jugendtreff, also der hat auch oft dann teilweise, zwar nicht am Sonntag, dann wenn wir uns dann getroffen haben, in der ganz wilden Zeit. Genau, und da war unsere Tummelwiese, wie du sagtest gerade, Knut. Und da wurde viel gelernt, noch mehr getrunken. Und irgendwann, ab 96, war dann halt dass jeder gut konnte und dann ging es auch richtig los mit Liedern machen und ein Jahr später haben wir 97 das erste Konzert gespielt, ja.
Also hat doch eine ganze Weile gewartet, weil es gibt ja so manche Bands, die fangen an, ja, ich habe meine Gitarre gesehen, aber ich habe schon mal ein Konzert. So nach dem Motto, also.
Wir haben ja von nichts eine Ahnung gehabt. Mhm. Da konnte keiner richtig Englisch und wie gesagt, für uns waren alle neue.
Aber Englisch war von Anfang an gewesen.
Englisch war von Anfang an gewesen. Mhm. Genau, also.
Hat der Stil einfach auch mit
geprägt.
Ja. Hat der Stil hat mit geprägt. Ich meine, es gab zu der Zeit keine deutschsprachige Death Metal Band. Wird die sicherlich heute, also.
Doch, Crematori.
Ja, ja, stimmt. Aber das war dann auch. Und eigentlich so die großen Helden und Vorbilder, die man so hatte, das war komplett alles in Englisch. Und für uns war es natürlich auch einfacher, da Englisch bietet sich immer an, weil es keiner hinterfragt anfangs. Weißt
du. Also gut, aus der Zeit kenne ich jetzt. Nicht so richtig Metal-Bands, also beziehungsweise allgemein bin ich nicht so bewandert. Das Einzige, was ich kenne, ist ja Stahlwerk bei Fritz Daniel immer so gespielt, ja. Genau. Ansonsten war das Härteste, was du so hören konntest, Rammstein.
Ja, kam sogar erst später Rammstein mal zu unserer Zeit.
Also irgendwie so 96 rum. Ja,
das war schon so. Da kamen die ganzen Schweden Death Metal Bands raus, Dismember und genau. Tuned und.
Man war ja 92, 91 war das ja noch. Genau. Das ist ja schon die zweite Welle, war ja. Genau.
Ja, also.
Also wir haben eigentlich auch mehr oder weniger 2 Jahre da im Tiefschlaf ein bisschen verbracht, uns die Sachen beizubringen. Mhm. Wir haben uns meinetwegen um 18, 19 Uhr im Proberaum getroffen, um 20 Uhr ging die Tür auf, unsere Kumpels kamen mit Bier und Schnaps drin und dann hat er sich natürlich den Proben eh erledigt gehabt. Also, und dann konnten wir nach einem Jahr vielleicht 2 Liter spielen, die haben wir dann 7, 8 Mal am Abend gespielt und dann wurde nur getrunken. Also wir haben wirklich 2 Jahre exzessiv mit Feiern verbracht und dann... Irgendwann hat es bei ihm Knack gemacht, ist ja wie mit einer Sprache sprechen. Irgendwann merkst du, jetzt klappt's und dann wurde es auch professioneller und dann richtig Blut geleckt hat man nach dem ersten Konzert. Ne? Dann war das wirklich, dass die Kumpels ausgesperrt waren für 2 Stunden. Die hatten dann Anordnung erst.
Durften dann nicht aufs Konzert, weil die euch zu sehr abgefüllt haben?
Nee, was? Durften nicht im Proberaum, wenn wir geprobt haben, weil wir sind ja nicht zum Proben gekommen. Das war die Problematik an der ganzen Geschichte. Das war teilweise für viele dann auch wie so ein Jugendclub, der Proberaum. Weil. Ja. Die wussten das immer, Wochenende ist immer einer da, ab Abend, ne? Und wenn natürlich da die 10, 15 Mann, von denen ich eben geredet habe, da waren, bist du natürlich nicht zum Proben gekommen. Ja, nee. Ne? Das ist unheimlich laut und dann wollten die sich da unterhalten, die Woche auswerten und wie auch immer. Ne?
Also selber keinen Bock mehr.
Und dann hast du auch keinen Bock mehr gehabt und dann irgendwann nach einer Heimpulle schnappst du sowieso nicht mehr.
Aber die Lieder, die ihr damals gespielt habt, die spielt ihr heute bestimmt nicht mehr, oder?
Nein.
Also von damals, von ganz damals gar keins mehr, nee.
Wir haben noch teilweise Textblätter zu legen. Ja. Wenn wir mal wieder mit Knuten sentimental haben, nehmen wir uns die mal vor und dann amüsieren wir uns da, was wir mit 15, 16, 17 so auf Papier gebracht haben. Das existiert alles noch. Hat sogar schon eine Überschwemmung da, ne? Ja. Überstanden gehabt, ja. In dem Proberaum. Das ist auch so ein kleines Heiligtum. Ja, also das gucken wir uns ab und zu mal an und ab und zu wird auch mal, dann spielt immer so ein paar Sachen an, Paris, wo wir dann sagen, Mensch, das war doch damals so und so. Ne? Aber das ist dann mehr nostalgisch. So. Oh. Ne?
Habt ihr eigentlich die ganzen Metal-Stücke komplett über den Haufen geschmissen oder haben dann noch ein paar überlebt?
Na, wir
Also sei es jetzt nur fragmentartig, so musikalisch oder ein paar Textfetzen oder habt ihr die komplett über den Jordan geschmissen?
Wir hatten eins aufgenommen auf der.
Na, dann existieren noch 2 oder 3 unheimlich coole Demos. Also, wir haben das mal richtig aufgenommen, alles so. Ja. Teilweise über einen Kassettenrekorder, teilweise über so ein kleines Mischpult. In einer halbwegs vernünftigen Qualität. Man hört alles und man kann sich mal einen Einblick verschaffen, was wir dann damals da verzapft haben, sozusagen. Und aber dass wir das jetzt live noch oder dass wir das irgendwie mal spielen können zusammen, das würden wir nicht mehr schaffen. Aber diese Demos irgendwo, jeder müsste noch eins haben, auch von den damaligen Mitgliedern noch. Da gibt es 2, 3 Kassetten, die sind eigentlich ganz interessant, die müsste man mal in die Hände kriegen wieder, ja. Mhm.
Aber so mal als Gag ein Konzert spielen, nur mit den ganzen alten Sachen?
Wir haben mal dieses Lied Hardcore, was hier eben gelaufen ist, das haben wir mal auf Death Metal einfach aus Geigel mal gemacht, weil wir, wie gesagt, wir nehmen uns eigentlich nicht so ernst und mögen das auch nicht so, wenn andere Hardcore-Bands sie so ernst nehmen und haben das mal mit ganz tiefer Grunzen Gesang gemacht und das war mal so ein Highlight. Haben wir auch 3, 4 Mal auf Konzerte gespielt und ist eigentlich auch mal als Comedy-Nummer ganz gut angekommen. Ne?
Aber der Bandname, den gibt's von Anfang an.
Den gibt es von Anfang an. Und da muss ich dazu sagen, das war damals auch so eine Schnapsidee von 2 Kumpels. Die wollten mal eine Band gründen, die sind noch 4, 5 Jahre älter wie ich. Und die haben immer gesagt, so und so, und das haben wir einfach übernommen. Wir haben uns nie irgendwie Gedanken gemacht. 2000, wo dann der erste große Besetzungswechsel war, hieß es, warte mal, aktuell den Bandnamen zu wechseln, aber wir haben Recruiter gesagt, wir lassen das alles so, das ist hier in Besko zumindest eine ganz, ganz kleine Marke, ne? Eine
Institution.
Aber wir sind da, ja, relativ regional bekannt und das bleibt so.
Mhm. Ne? Also gibt wirklich auch nichts, was sich konkret an diesen Namen binden lässt. Selbst wenn wir auch ernst danach gesucht haben. Also Dirt, wie direkt schon. Aber für diese Chef, also ich weiß nicht, worauf sie damals hinaus wollten, irgendwas wie Dreckschlitz oder keine Ahnung, ja, wollten sie damit verzapfen. Aber
das waren unheimliche AOK-Fans damals, unsere Bandkumpels, die wollten sie irgendwie Dreckschlitz, Dreckspatze, wenn ich das so sagen darf, aber irgendwie so.
Kannst du sagen, wir sind relativ liberal.
Genau.
haben jedenfalls zu keinem zählbaren Ergebnis gekommen, haben sich das so hingedeutet. Und also wir haben wirklich mit Leuten gesprochen schon, die in England gewesen sind, um dort zu arbeiten und so weiter. Mhm. Und man würde es, wie du am Anfang wolltest, auch der Chef dort aussprechen wahrscheinlich.
Dirt Heat oder irgend sowas.
Aber grundsätzlich, für uns spielt es keine Rolle mehr. So. Mhm. Und es verbindet sich grundsätzlich und ganz ehrlich eigentlich im Englischen nichts wirklich Fassbares mit diesem Begriff. Außer wir.
Ja, und Dirt Sheet.
Ja.
So sprechen wir das aus.
Ja, es gibt also diesen Begriff, so ein Sheet, ne?
Ja. Zum Beispiel, darf ja gar nicht kommen, ne?
Ja, so haben wir jetzt geprägt und so steht es und fällt es seitdem und fertig aus. Gibt es keinen. Für uns gar keinen, denken wir nicht mehr drüber nach.
Also gibt es jetzt keine großen. Aber man natürlich
mal fragt, woher kommt das?
Ja, also vor allen Dingen, also ich denke mal auch so auf dem Konzert, da würde jetzt weniger einer fragen.
Da spielt es keine Rolle, da sagen wir, wie wir heißen und dann geht es zur Sache, wo es
ist. Ne? Ja, aber jetzt ist ja bei der Sendung ist es schon mal ganz interessant, vor allen Dingen, wenn es um eine Bandvorstellung geht. Also gibt es jetzt keine große Legendenbildung oder irgendwelche Deutungen quer rüber über die Queen hin zu Lappland und den Holzlatschen von der Oma.
Liegt uns total fern. Irgendwo im Bandnamen schon eventuell den Hörer da auf irgendeine Richtung zu trimmen oder zu sagen, wir müssen jetzt hier, dass im Bandnamen schon steht, was ist dahinter verborgen oder so. Wollen wir nicht und brauchen wir auch nicht. Dann überlassen wir den Berliner Kollegen.
Berliner Kollegen? Wie?
Ja, naja, da stehen sie ja drauf. Im Bandnamen schon so eine Legendenbildung zu betreiben. Oh. Oder viele Hardcore-Bands stehen ja drauf, wenn das Before das Hanna und nicht, hat das nicht mit der Qualität der Musik zu tun, Terror. Das sind schon so eine Schlagkräfte, ne? Verkauft sie sicherlich unheimlich gut im Vergleich zu Dirty. Oder sagt, ne?
Ja, wir hatten ja auch mal ein bisschen rumgewitzelt jetzt mit der neuen Kumpel, weil hier war mal in der Band zu Geist Warcoma. Da hat man eben so ein bisschen rumgewitzelt, ja. War auf dem Klo. Mhm. Naja. Eben so ein bisschen Spaß. Egal. Neues Lied.
Ich bin dran, ne?
Ja.
Also, die Bena.
Nee, nehmen wir mal ein bisschen was Punkiert hier. Ist das Outlaws? Hm. Better Get Up and Go. Die Nummer 3 ist es.
Die Nummer 3. Ist das Outlaws?
Ja, auch nicht so ganz kurz und noch ein bisschen locker flockig.
Ja, ach, da kann man ja fast auf Toilette gehen. Worum geht's in den Eastside Outlaws?
Da müsste so ein alter Schlagzeuger eigentlich sitzen.
Der hat den Text
verfasst. Ja,
Hallo?
Ja.
Warte, den mal anrufen?
Da geht's eigentlich gerade um diese Community, um diese 10, 15 Leute, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und zwar um genau die zu der Zeit aktuell waren, als der Song entstanden ist. So. Da sind wir halt immer so als ein bisschen als Crew eben dann gefahren, ob wir selber gespielt haben oder irgendwo anders hingefahren sind. Und hatte sich dieser Begriff geprägt.
Mhm. Gut, da hören wir uns das an und dann quatsch mal weiter.